Es ist ein schönes Lied, das wir gesungen haben. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Wie leicht sich dieser Text singt. Wie schwer ist es, das auch in unserem Leben umzusetzen? Wo gehöre ich dem Mann von Golgatha? Wo gehöre ich mir allein? Aber ich möchte Sie zuerst herzlich grüßen zu diesem Sonntag und Ihnen einen schönen Sonntag wünschen und eine gesegnete Woche. Ja, als ich vor Jahren mein Leben Jesus anvertraute, da musste ich viel lernen, um als Christ zu leben. Ich fühlte mich eigentlich ungeübt wie ein neugeborenes Kind. Ich brauchte Unterstützung, um zu wachsen. Und Pfarrer Lotz gab mir diese Unterstützung auf dem Weg des Glaubens. Ja, er half mir sehr. Und ich möchte sagen, er lehrte mich Schritte zu einem einwandfreien Leben. Und ich durfte Gott als liebevollen Vater, Jesus als Erlöser aus allen selbstgewählten Wegen und den Heiligen Geist als Lehrer und täglichen Begleiter kennenlernen. Und schon bald nach meiner Bekehrung hat mich Volker Lotz ermutigt zum Gebet. Und es gab in dieser Zeit kaum eine offene Kirchentür, an der ich vorbeigegangen wäre, ohne einzukehren und zu beten. Und heute weiß ich es natürlich besser. Nicht die Kirche ist nötig, um zu beten. An jedem Ort und in jeder Situation kann ich Gott im Gebet suchen und mit dem Vater reden. Und ich möchte einige Gebetswinke weitergeben, die ich in dieser Zeit erhalten und gelernt habe. Denn Beten ist eine Lebensform und das Lebensklima eines Menschen, der Jesus nachfolgt. Und weil Gebet ein so wichtiges Lebenselement des Christen ist, begnügt sich Paulus nicht mit gelegentlichem Beten, sondern er ermahnt zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief die Christen dort, betet ohne Unterlass. Sicher sind schon viele Bibelleser über diese Mahnung gestolpert, mir ging es genauso. Unablässig beten, wie soll das wohl gehen? Ich kann doch, was Paulus hier meint, muss sicher irgendwo eine besondere Art des Betens sein. Denn wollten wir unsere täglichen Gebetszeiten am Morgen, am Abend oder vielleicht auch zur Tischzeit über den Tag hindurch halten, dann müssten wir uns eigentlich von unseren täglichen Geschäften, von unseren Aufgaben und von den Menschen, mit denen wir zusammen sind, fernhalten und uns in eine stille Klause zurückziehen. Aber mir ist aufgefallen, einige Verse vorher ermahnt Paulus die Thessalonicher, dass sie arbeiten sollten. Es muss sich also dabei um eine Gebetspraxis handeln, die sich mit allem täglichen Tun und allen Verrichtungen der Gläubigen verbinden lässt. Ich möchte mal versuchen, das zu erklären. So habe ich es zumindest verstanden. Im Glaubenskurs, den wir in der Gemeinde durchführen, begleiten zwei Mitarbeiter eine Gesprächsgruppe. Der eine betet, der andere hat Gelegenheit, mit den Gästen zu reden, ihre Fragen zu beantworten oder auch das Gespräch in Gang zu bringen. Ich habe aber bei diesen Gesprächen gemerkt, dass ich auch sogar während des Zuhörens und des Antwortens mich auf das konzentrieren kann, was ich Gott im Gebet sagen möchte. Und dabei hindert mich die Konzentration auf das Gebet, auf das Gespräch, nicht an dieser betenden Hingabe an Gott. Und meine Aufmerksamkeit, die ich den Gästen widme, leidet auch nicht darunter. Die wird nicht beeinträchtigt. Und so denke ich, zum Beispiel könnten auch Hausfrauen, wenn sie ihre Aufgaben und Arbeiten im Haus tun, auch beten und still im Herzen an ihre Familien und an ihre Kinder oder Ehemann denken. Oder man kann das weiter ausspinnen. Arbeiter an ihren Maschinen können still im Herzen während ihrer Arbeit auch betend an ihre Kollegen denken. Oder Verwaltungsangestellte, die in einer Verwaltung, Stadtverwaltung mit den Besuchern sprechen, können eigentlich auch im Herzen beten für die Menschen, mit denen sie gerade sprechen. Das ist vielleicht ein sehr ungewohnter Gedanke, aber eine solche enge Verbundenheit mit Gott in unserem Alltag ist eigentlich ganz, ganz besonders wichtig. Und diese Verbundenheit mit Gott verlangt auch unser Gebet im Alltag und bei all unseren Verrichtungen. Ich denke, Jesus war jeden Augenblick seines Tages mit Gott im Gebet verbunden, im Hören, im Gehorchen und im Tun. Und Paulus und die anderen Apostel suchten auch den ständigen und liebevollen Umgang mit Gott, auch in ihren profanen Aufgaben ihres Dienstes. Und sie waren auch zu diesen Zeiten mit den Gemeindegliedern und auch mit den Gemeinden selbst im Herzen verbunden. Ich bin einigen Hinweisen aus der Apostelgeschichte nachgegangen, die uns einige Winke für unsere persönliche Gebetspraxis geben sollen. Und ich möchte beginnen mit dem Gebet als dem persönlichen Gespräch mit Gott. Da ist einmal zuerst Apostelgeschichte 20, Vers 13 und 14. Da wird der Fußweg des Paulus von Troas nach Assos beschrieben. Und da heißt es: Wir aber zogen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos und wollten dort Paulus zu uns nehmen, denn er hatte es so befohlen, weil er selbst zu Fuß gehen wollte. Und als er uns nun traf in Assos, nahmen wir ihn zu uns und kamen nach Mytilene. Wir hören hier von einer ganz eigenartigen Anordnung des Paulus. Paulus bestimmte, dass seine Reisegefährten den Weg von Troas nach Assos mit dem Schiff machen sollten, während er sich entschied, den Weg zu Fuß zu gehen. Ich denke, man könnte denken, Paulus wusste, Wasser hat keine Balken und deswegen ging er lieber zu Fuß. Aber ich meine, der Grund liegt darin, dass Paulus einige Stunden der Einsamkeit wählte, um erst später wieder mit den Gefährten zusammen zu sein. Und mir scheint hier ein ganz besonderer Hinweis vorzuliegen, der für alle gilt, die in der Arbeit für Gott, die Gemeinde, auch in der Verantwortung für ihre Familie, ihren Beruf oder für ihre Partnerschaft stehen. Warum nahm Paulus sich diese Auszeit? Die Apostelgeschichte berichtet, dass er das nach einer Zeit besonderer Anstrengung tat, brüderlichen Zusammenseins und eines fruchtbaren Dienstes. Paulus hatte vorher in Troas so eine Art Evangeliumswoche geleitet und die Abschlussveranstaltung war gut besucht und dauerte die ganze Nacht. Und Paulus musste dann aufbrechen. Und da erfasste ihn der innere Wunsch, eine Zeit lang allein zu sein. Die Brüder und Gefährten waren liebe Leute, aber eine andere Begleitung hatte er jetzt nötiger, mit Gott allein zu sein. Paulus hatte sich in Troas, sagen wir mal so, sich total verausgabt. Alles, was er geben konnte und was ihm auf dem Herzen lag, an Lehre, an Trost, Ermutigung, an Mahnung und Warnung, hatte er weitergegeben. Und sollte er diese Unterhaltung auf der Reise weiter fortführen? Nein, Paulus wechselte jetzt die brüderliche Gemeinschaft und Unterhaltung mit einer Zeit der Stille mit Gott. Wann kommen bei uns die stillen und einsamen Fußwege mit Gott nach Assos? Wann finden wir die Klarheit und Stärkung für die vielfältigen Aufgaben in unserem Leben und Zusammenleben? Wann kann Gott mir zeigen, was jetzt für mich dran ist? Wie kann ein Arbeiter voll Geistes bleiben, sich die Freude am Einsatz erhalten, wenn er von einer Arbeit und einer Aufgabe zur anderen hetzt und getrieben wird und dazwischen nicht wie Jesus den einsamen Berg zu besteigen oder wie Daniel seine stillen Zeiten zu haben? Wir konsumieren oft Botschaft um Botschaft, Predigt um Predigt. Wann hören wir darauf, was Gott mir wirklich sagen will? Oder vielleicht kann es uns passieren, dass wir uns zur stillen Zeit hinsetzen und das Telefon klingelt. Eine dringende Aufgabe fällt uns ein, die jetzt unbedingt erledigt werden muss. Alle möglichen Gedanken schießen uns durch den Kopf. Und schon geht die Stille flöten und wir finden uns im Stress des Alltags wieder, ohne das stille persönliche Gespräch mit Gott gehabt zu haben. Und deshalb sollten wir der Anordnung des Paulus folgen und sie beachten. Er hatte also befohlen, so schreibt Lukas. Und Paulus war kein Mensch, der befiehlt. Man sieht aus seinen Briefen, dass er eher bittet, ehe er befiehlt. Aber den Wunsch, eine Zeit lang allein zu sein, kleidete Paulus jetzt in einen Befehl. Und er tat dies nur, um keine Zweifel zu lassen, dass er jetzt unbedingt die Stille braucht. Wie Jesus seine Jünger von sich trieb, um allein zu beten, so nötigte Paulus seine geliebten Gefährten, ihn jetzt eine Zeit lang allein zu lassen. Und wir sollten auch eine solche Bestimmtheit an den Tag legen, wenn äußere Einflüsse uns abziehen wollen, stille zu werden vor Gott. Will man uns diese Zeit der Gemeinschaft mit Gott nehmen, dann sollten wir festbleiben und uns widersetzen. Aber Paulus wollte nur den Weg bis Assos allein gehen und dann wieder mit den Gefährten zusammentreffen. Und so ist es auch für uns wichtig, nach der Zeit der Stille uns unseren Aufgaben zu stellen und den Frieden aus dieser Zeit mit Gott betend im Herzen zu bewahren. Und das bringt uns zu dem nächsten Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel um die 9. Stunde, da man pflegt zu beten. Ganz wichtig sind die 9. Stunden, da man pflegt zu beten. Wenn diese Stunden fehlen, dann leiden die übrigen Stunden des Tages gewiss. Und es ist für unser Gebetsleben ganz wichtig, dass wir uns auch feste Gebetszeiten geben. Einer liebt die frühen Morgenstunden, er ist halt keine Abendschönheit. Ein anderer ist ein Morgenmuffel, der betet halt lieber abends. Aber im Text heißt es auch, dass da wird noch ein äußerer Umstand angesprochen. Die 3. Stunde am Tag ist die heißeste Zeit, das ist 3 Uhr nachmittags. Und Petrus und Johannes mussten nach oben gehen. Der Tempel lag auf einem Berg. Und das war sicher sehr mühevoll. Und vielleicht konnten die Apostel denken, na, bei dieser Hitze, dieser weite Weg, wir bleiben zu Hause und beten für uns selbst im stillen Kämmerlein. Aber das hielt sie nicht ab, diese Zeit einzuhalten. Und wenn wir auch nicht mit solchen Schwierigkeiten und Widerständen zu kämpfen haben, dann gilt es doch für das Gebet in der Gemeinschaft oder für unser Gebet im stillen Kämmerlein auch festzubleiben und diese bestimmten Zeiten einzuhalten und auch stille zu werden vor Gott. Wohl dem, der durch keinerlei Gründe von seiner 9. Stunde abgehalten wird. Seine übrigen Stunden werden gesegnet sein. Ich erinnere mich an einen Rat, den mir Pfarrer Lotz einmal gab. Er riet mir, die Zeit des Autofahrens zum Beten zu nutzen. Ich habe da so ein Beispiel im Kopf, so eine Erinnerung, eine Begebenheit. Ich hatte mal mit meiner Frau eine sehr unangenehme Fahrt zu machen. Wir sind spät in der Nacht erst losgekommen und hatten also eine weite Fahrt vor uns. Und wir haben immer gedacht, wie werden wir diese Fahrt schaffen? Klappt das so, an einem Zug durchzufahren? Wir haben uns an diesen Rat erinnert und haben gebetet. Wir haben für die Familie gebetet, für den Arbeitsplatz, für die Nachbarn, für die Gemeinden, für die Missionare, für die Autos, die uns entgegenkamen oder die uns überholt haben und auch für die Menschen, die da drin saßen. Es fällt einem halt immer noch mehr ein, wenn man mal so im Gang ist und anfängt zu beten. Und mit einem Mal sagte meine Frau, du, wir sind ja schon in Darmstadt. Wir hatten gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Wir fanden unsere 9. Stunde halt um Mitternacht. In einem Referat hörten wir die Anregung, Gebetsspaziergänge zu machen. Was verbirgt sich dahinter? Man geht durch die Straßen, bleibt an Häusern, an Geschäften, Behörden, an Kindergärten, an Schulen stehen und betet für die Menschen, die in diesen Häusern arbeiten, dort wohnen, leben und zusammen sind. Man bittet um den Erhalt der Arbeitsplätze, um Frieden in den Häusern, um Bewahrung in den Arbeitsgemeinschaften, um die Menschen, dass sie bei allem, was sie tun, auch ein unverletztes Gewissen behalten. Man bittet Gott, dass die Menschen zum Glauben an Jesus erweckt werden Und was dabei herauskommt, das haben wir nicht in unserer Hand. Das hat alleine Gott in seiner Hand. Aber man kann das natürlich auch tun, wenn man morgens mit dem Auto zur Arbeit fährt oder wenn man abends von der Arbeit nach Hause kommt. An mir merke ich leider, dass ich arg vergesslich bin. Ich muss mir immer selbst auf die Füße treten, dass ich an diese Übung auch denke und sie nicht vergesse. Ja, und dann haben wir Apostelgeschichte 13, Vers 3. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Der Text beschreibt die Aussendung der ersten Missionare Saulus und Barnabas. Und die kurze Beschreibung lässt uns erkennen, dass die gläubige Gemeinde mit ihren Gebeten hinter den Personen stand, die jetzt an ihre Arbeit ausgesandt wurden. Und wo das Volk Gottes einen Mitarbeiter Jesu im Gebet hilft und ihn in ernster und treuer Fürbitte trägt, kann er getrost arbeiten und Frucht bringen. Vor 2 Wochen haben wir Pfarrer Lotz hier in der Kirche mit dem Segen Gottes und den guten Wünschen der Gemeinde zu seinem Dienst in Ecuador verabschiedet. Ein Unternehmen, das Vertrauen und Gebet der Gemeinde nicht hinter sich hat, wird wenig Aussicht auf bleibenden Erfolg haben, auch wenn noch so viele menschliche Hilfsquellen zur Verfügung stehen. Und wer das Geheimnis einer gesegneten Arbeit im Namen Gottes erfahren will, muss sicher sein, dass er eine Gebetsmauer im Rücken hat. Lasst uns aber nicht vergessen, dass die Kraft und Einmütigkeit dieser Aussendung von Barnabas und Saulus auf einem ganz bestimmten, festen Fundament beruhte. Alle Christen in der Gemeinde hatten in dem Auftrag an die beiden Männer den Weg Gottes erkannt. Alle besaßen das volle Vertrauen, dass dieses Unternehmen kein selbstgewähltes oder von Menschen ausgedachtes war, sondern von Gott in die Wege geleitet. Das glaube ich persönlich auch von dem neuen Dienst, den Pfarrer Lotz in Ecuador führt. Und ich wünsche mir, dass viele mit ihren Gebeten hinter ihm stehen. Unsere Gemeinde hat eine Fülle von Aufgaben vor sich, die nur gelingen können, wenn die Einmütigkeit der betenden Gemeinde vorhanden ist und die Beter sich geschlossen dahinter stellen. Ich nenne hier nur die Entscheidung, welche die Gemeindeleitung zu treffen hatte, wer der neue Pfarrer für unsere vakante Pfarrstelle werden soll. Und wenn er dann kommt und zugesagt hat, wie er sich auch in die Arbeit einfügt. Ein anderes Gebetsanliegen könnte zum Beispiel auch sein, dass Gott diesen oder jenen in unserer Gemeinde bereit machen möchte, für einen zeitlichen oder vollzeitlichen Dienst in der Mission zur Verfügung zu stehen. Wir begleiten eine Reihe von Missionaren in ihrem Dienst in unterschiedlichen Ländern. Und sie geben in regelmäßigen oder auch in unregelmäßigen Abständen Bericht, was sie erleben, was ihr Dienst ausmacht, wie es bei ihnen aussieht und welche Gebetsanliegen sie haben, dass wir dafür bitten. Leider werden diese Briefe nur sehr zögerlich aus den Schriftenständern entnommen. Aber ich möchte Sie ermutigen und Ihnen Mut machen, regeren Gebrauch davon zu machen und tatsächlich gezielt Fürbitte für unsere Missionare zu tun. Als 4. Apostelgeschichte 12, Vers 5. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Unterlass für ihn zu Gott. Lasst uns diesen Anlass etwas näher betrachten, der die Gemeinde in Jerusalem zum Gebet vereinte. Sie flehte für den Gefangenen Petrus, den Herodes hinrichten lassen wollte. Auch hier wieder dieser Hinweis auf das Beten ohne Unterlass. Und ich denke, die Gemeindeglieder damals waren sicher Sklaven oder Tagelöhner, waren Menschen, die während des Tages und manchmal sicher auch während der Nacht ihre Arbeit tun mussten. Und die konnten sich nicht irgendwo in der Kirche versammeln und sagen, jetzt beten wir den ganzen Tag dafür. Die mussten arbeiten. Und so denke ich, auch sie haben in dem Gebet ihres Herzens während ihrer Arbeit dieser Not und dieser Gefangenschaft des Petrus gedacht und sich im Glauben und in ihrem Herzen mit der Gemeinde und den anderen Gemeindegliedern verbunden. Und das war ein Gebet auch für einen Mann, der um des Glaubens willen verfolgt und eingesperrt wurde. Und für solche sollten wir immer eintreten, denn es gibt viele, die in Gegenden leben, wo Christen in besonderer, harter Weise verfolgt werden. Und für solche Länder und Menschen sollten wir zu Gott beten, um Bewahrung und um die Freiheit des Evangeliums. Aber wir sollten auch in Dankbarkeit daran denken, dass wir in unserer westlichen Welt unseren Glauben frei und ungehindert leben können. Und so dann war es ein Gebet für einen Prediger des Evangeliums. Diese bedürfen besonders unserer Fürbitte, denn sie stehen an vorderster Front und sind vielfältigen Angriffen ausgesetzt. Wenn ich an unsere Pfarrer oder auch an die Vielzahl der Mitarbeiter denke, die in der Gemeindearbeit stehen, dann möchte ich dazu ermutigen, treu und anhaltend für sie zu beten und auch über den Tag hin immer wieder in unserem Herzen an ihre Verantwortung und an ihre Belastungen zu denken und für sie zu bitten. Viele Menschen haben sich in unserer Gemeinde für Jesus entschieden und mit einem Leben für Jesus einen Anfang gemacht. Sei es, dass sie als Konfirmanden in der Klostermühle angesprochen wurden, oder sei es, dass sie im Gottesdienst spürten, dass die Predigt ihnen persönlich galt, ihr Leben zu überdenken und Gott Zugang zu ihrem Leben einzuräumen. Aber eines Tages sind sie abgetaucht. Wir sehen sie nicht und wir merken das auch eine ganze Zeit lang nicht. Aber auf einmal denken wir, da war doch noch jemand, wo ist er dann geblieben? Und ich denke einfach, für solche Abgetauchten sollten wir im Gebet einstehen und uns stark machen, dass sie zurückfinden in die Gemeinde und den Faden des Glaubens wieder aufnehmen. Andere, ich denke da zum Beispiel an Teilnehmer der Jugendkreise, werden nach Abschluss ihrer Schulzeit zum Studium oder zur Ausbildung an andere Orte, vielleicht sogar in andere Länder gehen. Sie brauchen unsere Fürbitte, dass sie am neuen Ort Anschluss an Christen finden und Jesus weiterhin treu nachfolgen. Wir erkennen, dass wir mit der Art unseres Gebetslebens noch lange nicht am Ziel sind. Da gibt es noch viel zu entdecken an Möglichkeiten zu Wachstum und Reifung. Und ich denke einfach, keine Gebetsform, die auch wir praktizieren, kann wirklich ausreichen und genügen und uns bis zum Ende durchhalten. Aber wir dürfen freudig und erwartungsvoll entdecken, was Gott noch alles für uns bereithält. Und ich fasse die Gebetswinke aus der Apostelgeschichte noch einmal zusammen. Einmal Stille vor Gott suchen und diese Stille verteidigen, feste Gebetszeiten planen und einhalten, für die Anliegen der Gemeinde, der Missionare beten und den Glaubensweg von Mitchristen betend begleiten. Und bei allen Arbeiten und Verrichtungen unseres Tages still im Herzen Gott danken und für diese Mitmenschen in unserem Herzensgebet dran denken und sie begleiten. Beten ohne Unterlass, wie Paulus geschrieben hat und uns ermahnt. Danke, Herr Jesus. Du hast uns das Vorrecht gegeben, zu beten, den Vater im Gebet zu suchen und darüber einfach auch all die Anliegen, die uns bewegen, in unserem Herzen, in unseren Gedanken, die auch unsere Mitmenschen und unsere Geschwister oder auch unsere Familien betreffen, vor dich zu treten. Du hörst und du handelst und du gibst uns Frieden in unsere Herzen und du gibst uns Zuversicht und Hoffnung, dass wir geborgen sind bei dir und dass wir wissen dürfen, wir haben einen Gott, der hat offene Ohren und ein bereites Herz für seine Kinder. Dafür danke ich dir. Amen.